Leute, was geht? 50 Ausgaben, die Man Cave. Das ist doch was, oder? Super. Wir freuen uns drauf. Heute gibt es ganz viele Film- und Serien-Reviews und es gibt auch eine Review zu Biomutant. Oh, oh, wow, wow. So, dann hören wir mal ganz kurz hin. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber da läuten die Glocken. Ja, die Glocken läuten, weil sie wissen, es ist die 50. Ausgabe der Man Cave. Wenn man in Aschaffenburg sich eine Wohnung sucht, ne, und irgendwo hinzieht, wird man immer das Problem haben, dass man ganz in der Nähe einer Kirche wohnt. Oder man wohnt sogar in einer Kirche. Das kann auch passieren. Dass man einfach aus Versehen morgens aufwacht und merkt, fuck, ich bin ja in eine Kirche gezogen. Weil hier sind einfach überall Kirchen. Ganz Aschaffenburg ist Kirchen. Ja klar, ist Bayern halt. Ne? Viele denken ja immer noch, Aschaffenburg wäre Hessen, fühlt sich auch mehr Hessen zugehörig, ist ja direkt neben der hessischen Grenze und hier reden ja die Leute auch bisschen mehr so, gell, ah ja, die reden mehr so hier in der Region, gell, die sind mehr so alt, Christian, ei, Chrissy, aber es ist ja schon Bayern, ja, bayerisch Nizza sagt man ja auch und es ist wirklich hier mit Kirchglocken und Geläute ist es so anstrengend schlimm, also das ist was, wo ich mich damals gefragt habe, warum ist denn diese so schöne Wohnung so billig? Jetzt weiß ich's. Weil sie einfach direkt in der Kirchglocke eingebaut ist quasi. Ist manchmal sehr, sehr laut, manchmal sehr, sehr anstrengend. Aber auch das schafft man. War ja letztes Jahr auch sehr anstrengend, als dann um 9 Uhr man meinte, man müsste für systemrelevante Berufe die Glocke läuten. Nicht, weil ich sage, so, die haben das nicht verdient, um Gottes Willen. Die haben die Aufmerksamkeit und das Schulterklopfen auf jeden Fall verdient. Aber ich glaube, wenn man abends als Krankenschwester nach Hause kommt, ne, und hat einen harten Tag hinter sich im Krankenhaus und das war alles wieder ziemlich schlimm, weil Corona am Anfang halt alle irgendwie besonders hart erwischt hat, so, weil alle nicht darauf vorbereitet waren, weder mental noch rein von der Ausrüstung her und von den Fachkräften. Und man kommt abends nach Hause, ne, und ist einfach nur erschöpft, weil der Tag so scheiße war. Und dann läutet einer 10 Minuten die Glocke. Als Anerkennung dafür ist man wirklich so, fuck you. Das ist keine Anerkennung. Das ist einfach nur, das ist Ausbeuterei. Das ist nervliche Ausbeuterei. Aber naja, gut. Das muss jeder selber wissen. Ich kenne keinen Menschen, der systemrelevanten Beruf hatte. So, also ich lasse mich gerne eines Besseren. Ich habe auch noch niemanden, also es ist auch nichts, was man im Netz liest, so, ja, die Leute, aber wir freuen uns. Keiner hat jemals gesagt, dass er das cool fand. Es war einfach nur so, ja, was können wir denn machen? Wir können ihnen vielleicht, nein, wir Supportleiter, nein, irgendwie vielleicht Psyche, nein. Was können wir denn machen? Wir können die Glocken läuten, das ist gut. Wir können die Glocken, ja, lass doch die Glocken läuten. Ist doch gut, lass doch einfach die Glocken läuten. Ja, lass uns die Glocken läuten, cool, so machen wir es. Cool, cooles Konzept nochmal, sehr, sehr schön. Ich läute die Glocke dafür, dass ihr die Glocke geläutet habt nochmal. Das war wirklich 30 Minuten in euer scheiß Ohr rein. Ja, wenn irgendwo der, weiß nicht, macht das eigentlich noch einer per Hand so Glocken läuten? Oder ist das schon so, dass es da so einen Knopf gibt, den da unten der Pfarrer drückt? Ja, bevor er wieder, der kommt kurz rein, raucht eine Zigarette, drückt die Glocke und dann geht er wieder. Das ist doch wie so ein Lichtschalter, oder? Ich kann mir auch vorstellen, hier läutet auch manchmal die Glocke morgen, so mittags um so 16.33 Uhr am Sonntag. Keiner weiß warum. Die Leute dann einfach für 10 Minuten. Das ist wirklich einfach nur so, ja, ich hasse Sonntage. So, ist der Pfarrer ist so, ich hasse Sonntage und ich hasse die Menschen in diesem Umfeld und ich drücke da jetzt einfach drauf, um allen auf den Sack zu gehen. Und keiner kann was sagen, weil wir sind ja die Kirche. Und wenn man sich beschwert und sagt, sag mal, habt ihr eigentlich den Arsch auf, eure scheiß Glocke am Sonntag für 20 Minuten zu läuten, dann sagt er, wir sind doch die Kirche, das ist ein Haus Gottes. Hier wird doch mal für ein Haus Gottes die Glocke geläutet werden dürfen. Verfickte Scheiße. Ich bin Pfarrer! Naja, schönen guten Tag und herzlich willkommen, dass ihr da seid. Heute wieder mit grandiosen Themen. Ich habe sehr viele Themen mitgebracht. Viele, viele Film-Fernsehen-Themen, viele Streaming-Themen, die momentan hier auf den Tisch fallen. Gar nicht so viel Gaming-Themen, obwohl im Gaming-Sektor gerade viel passiert. Es sind sehr, sehr viele schöne Spiele erschienen. Mass Effect Legendary in der Legendary Edition ist erschienen. Das heißt, alle drei Mass Effect-Teile, also die ersten drei, Andromeda mal außen vor, aber Andromeda ist ja auch für viele Mass Effect-Fans vernachlässigbar. Ich habe es nie gespielt, deswegen kann ich mir kein Urteil darüber erlauben, aber die klassischen Mass Effects habe ich gespielt und die sind ja wieder da. Die kann man an dieser Stelle kurz erwähnen, weil ich habe jetzt auch nur kurz reingeguckt in den ersten Teil, mal so die ersten paar Stündchen und es fühlt sich wieder alles sehr gut an. Es ist natürlich, man merkt schon, der Zahn der Zeit hat auch an Mass Effect seine Spuren hinterlassen, aber trotzdem macht Mass Effect immer noch Bock. Es hat immer noch Stimmung, es hat immer noch Atmosphäre, es hat immer noch auch inzwischen eine sehr schöne überarbeitete Grafik. Die Bewegungen sind natürlich nicht mehr ganz das, was wir heute gewohnt sind. Na, die Mimik ist nicht ganz das, was wir heute noch kennen. Das ist halt natürlich so. Wie gesagt, das liegt mir halt jetzt auch schon wieder. Wann kam Mass Effect raus? Vor 10 Jahren? Vor 12 Jahren? Also es ist schon einige Zeit her, so dass das erste Mass Effect erschienen ist und immer noch ein geiles Spiel. Also wenn ihr die Reihe damals nicht gezockt habt, ist das jetzt eigentlich der ideale Zeitpunkt, das nachzuholen. Ist wirklich schön geworden, sieht schön aus, fühlt sich gut an, hat man eigentlich in der Regel alles richtig gemacht. Und der Preis mit, ich glaube, 40 Euro kostet das Ganze mit allen 3 Spielen drin, stimmt halt auch. Also deswegen, das ist wieder so ein richtiges, schönes Package an Klassikern, dass man sich ohne Probleme ins Regal oder auf die Festplatte stellen kann, wo man sagt so, yo, das zocke ich dann nochmal, wenn ich irgendwie die Zeit habe. Muss natürlich ein bisschen Zeit mitbringen, weil jedes Mass Effect kostet auch ein bisschen Zeit, ja. Einmal hier mal schnell, da sind wir mal schnell 30 Stunden weg, da sind wir schnell 40 Stunden weg. Also Mass Effect hat schon so ein bisschen seinen zeitlichen Aufwand, den man dafür braucht, aber es lohnt sich, es ist immer noch sehr, sehr bezaubernd. Guckt doch einfach mal rein, das soll an dieser Stelle erwähnt sein. Dann ist noch Wild at Heart erschienen, so ein sehr, sehr kleines, süßes Adventure auf der Xbox im Game Pass ist das auch. Da habe ich noch nicht so viel Zeit für gehabt, da reinzuschauen, aber das fand ich auch ganz cool bis dato. Sehr, sehr retro verliebt, sehr viele Referenzen an die 80er und 90er, wie man das ja die letzten Jahre oft um die Ohren bekommen hat, vor allem dank Stranger Things, aber ja, das ist jetzt auch draußen. Darüber werden wir aber mal zu einem anderen Zeitpunkt reden, wenn ich das mehr gespielt habe. Außerdem ist heute in dieser Ausgabe eine große Review zu Biomutant, ein Spiel, auf das sehr viele Leute sehr krass gewartet haben. Ich habe mir für die Review Verstärkung geholt von Kuro, aka Christian Kurowski, der bei Game 2 Redakteur ist, der schon lange Zeit bei Gameswelt war und der in der Gaming-Branche zu meinen liebsten und längsten Kumpels bzw. Freunden gehört, den ich einfach schon immer sehr, sehr mochte und auch immer noch sehr mag. Mit dem habe ich mich in der Testzeit vom Biomutant viel ausgetauscht und er ist da weitergegangen, wo ich dann irgendwann keinen Bock mehr hatte, was schon ein bisschen andeutet, in welche Richtung diese Review gehen wird. Aber ja, das hören wir uns dann auch noch später an. Außerdem habe ich noch einen kleinen Test mitgebracht zu Larry, Wet Dreams Dry Twice. Das haben wir jetzt im Stream angefangen. Das ist ja diese Woche auf Konsole erschienen, beziehungsweise letzte Woche ist es auf Konsole erschienen. Ist ja schon seit ein paar Tagen länger auf dem PC draußen. Ich glaube, so seit 4 Monaten, 5 Monaten. Ich glaube, es kam so kurz vor Weihnachten. Müsste so gewesen sein. Aber auf jeden Fall spiele ich es erst jetzt. Denn jetzt ist es auf Konsole erschienen, wir spielen es auf Xbox, wir spielen es auch im Stream. Und ob es genauso gut ist wie sein Vorgänger oder nicht, das hört ihr, wenn das Licht an ist oder so. Also es ist heute wieder pickepackevolles Programm, aber bevor wir loslegen, natürlich noch der kurze kleine Werbebreak für Thomann. Von denen ist das Equipment, mit dem ich aufnehme. Die unterstützen mich mit Equipment, das stellen sie mir hin, das kann ich nutzen, das kann ich auch behalten. Das ist auch gut so, weil ich habe schon immer bei Thomann gekauft und jetzt hole ich mir alles zurück. Da sage ich immer wieder das Gleiche. Thomann, für die es nicht kennen, großes Lieferhaus für Musikequipment, für Technikequipment, für wenn ihr anfangen wollt zu podcasten, wenn ihr sagt, ich will Balalaika lernen, keine Ahnung, wenn ihr Lust habt, ein Instrument zu lernen, dann checkt es aus. Ist immer super schnell, immer super zuverlässig, mit einer der unkompliziertesten Services, die ich erlebt habe im Versandhausbetrieb und gerade bei Instrumenten, wo man noch so viel umtauschen will und sowas, wo es auch mal schnell ein bisschen hakelig wird, wo es auch mal ein bisschen anstrengender, komplizierter wird, da ist das einfach ein Segen, die zu haben. Und deswegen nochmal Shoutouts an Thomann an dieser Stelle und vielen Dank für den Support. Außerdem habt ihr vorhin auch vielleicht die Werbung gehört für Green Athletics. Für beides, für Thomann und Green Athletics, findet ihr auf jeden Fall alles in den Shownotes und deswegen sei die Werbung an dieser Stelle auch abgehakt. Ansonsten gibt es ja immer mal ein ganz kurzes Rundum-Date, Update zu NTG, zum Store. Wir sind jetzt fast fertig mit den Innenrenovierungen. Das letzte Mal war ja so der Status so, wir kommen jetzt so langsam dahin. Jetzt ist eine Alarmanlage drin, jetzt ist der Boden drin, jetzt ist alles gestrichen, die Fensterrahmen sind gestrichen. Jetzt gerade sind wir dabei, die Fensterscheiben zu folieren, jetzt erstmal den Laden zuzumachen und übernächste Woche kommen dann schon Lichter und Möbel rein. Also da geht's dann in diesen Schritt. Das heißt, wahrscheinlich kann ich euch Mitte Juni schon weitere Updates geben. Aktuell sieht es aber so aus, dass der Store aufgrund diverser Features vielleicht erst im August aufmacht. Also das steht noch gar nicht so hundertprozentig fest, wann wir ein Eröffnungsdatum haben, weil also wir müssen jetzt auf jeden Fall bis Ende Juni raus sein, weil dann der Mietvertrag im alten Lager aufhört und der Mietvertrag ist ja schon unterschrieben im neuen. Und weil wir dann auch keinen Bock mehr haben, im alten abzuhängen, sondern wir wollen dann in den geilen neuen Laden. Aber da wir uns ja Zeit nehmen wollen und auch nicht den Druck haben, weil wir den Versand haben, den Online-Versand, den ihr alle kennt und liebt, da müssen wir uns natürlich überhaupt keinen Stress machen. Und deswegen sagen wir, wir machen dann auf, wenn wir Bock haben. Wahrscheinlich wird das August. Wenn es Juli wird, ist geil, aber ich gehe gerade stark von August aus. Im allerschlimmsten Fall wird September, aber dafür soll der Laden dann auch einfach richtig schön werden. Das nur als kleines Update zum Store. Und wer die Woche uns auf Social Media verfolgt hat, der hat mitbekommen, NTG kriegt exklusive Funkos. Wir kriegen endlich die ersten exklusiven Funkos, die wir dann alleine für einen bestimmten Zeitraum in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreiben dürfen. Und die ersten zwei Funkos sind keine geringeren als Ahsoka Tano aus der zweiten Mando-Staffel in der Hooded-Variante. Das heißt, sie hat die Kapuze über den Kopf gezogen und hat zwei gekreuzte Lichtschwerter und Tauli aus South Park mit einer Flocked-Variante. Also der ist sogar flockig auf der Oberfläche. Wie nice ist es, Leute? Es ist einfach wunderschön. Ich freue mich sehr, sehr, sehr doll. Es ist auf jeden Fall ein krasser Triumph für NTG, dass wir unsere ersten Exclusives haben, dass wir das auch zelebrieren, dass die Leute das auch mit uns zelebrieren, dass das so gut ankam, dass alle sich gefreut haben. Das ist einfach mega nice und zeigt auch, wie wir mit Funko arbeiten, wie lange das schon so schön ist und wie das auch weitergeht. Und das ist einfach alles gerade sehr sweet und freut mich nicht nur natürlich aus Machersicht, sondern auch Konsumentensicht, einfach zu wissen, so, hey, jetzt kommt echt der nice Stuff auch noch zu NTG. Das ist halt einfach nur, das ist einfach nur mega, 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 mega geil. Wir kriegen natürlich auch die neuen Mando Funkos, die auch alle fabelhaft sind. Also die sehen alle extrem gut aus. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gesehen habt, aber es kommt ein Din samt Grogu oder es kommt ein, was kam denn noch alles? Ein Boba Fett wurde angekündigt, es wurde ein Imperial Death Star, ne, wie heißen sie nochmal? Death Droid angekündigt, es wurde eine andere Ahsoka noch angekündigt, es wurde natürlich mal wieder ein Baby Grogu angekündigt, oh, Baby Yoda, der Eiermopser, der Mopsi Eier! Der mit den Macarons, mit den Macarons, der mit den blauen Macarons, wie er die blauen Macarons mampft in seine kleinen dicken Bäckchen, der wurde noch angekündigt. Und wer wurde denn noch angekündigt? Bo-Katan wurde noch angekündigt. Ich glaube, das waren die sechs Funkos, die jetzt erstmal den Weg finden. Mehr sollen folgen, wurde mir gesagt. Mehr sollen folgen, aber ich bin gespannt. Auf jeden Fall wieder alle zauberhaft schön geworden und da tut sich viel. Aber wir beenden auch an dieser Stelle den Funko-Talk, denn der Funko-Talk ist inzwischen auch ein bisschen ausgelagert und zwar Fun mit Funkos ist ein Format, was ich jetzt regelmäßig, unregelmäßig für unsere Freunde vom Spielwareninvestor mache. Ich kenne den Lars ja schon lange, seit einem Monat. Und nee, Lars vom Spielwareninvestor und ich sind ja dicke und deswegen hat er gesagt, schon im Podcast, als ich zu Gast war letztens und als Funko-Experte eingeladen wurde, ich bin jetzt Experte, Leute, hat er gesagt, willst du nicht irgendwann mal ein bisschen was bei uns einquatschen? Und das habe ich dann gemacht und werde da regelmäßig, unregelmäßig mal ein bisschen was ins Mikrofon blubbern und ein bisschen was über Funkos erzählen und ein paar Empfehlungen rausgeben, was so in den Shops geht, was sonst so geht, wo die guten Exclusives liegen, wo man sich ein bisschen geilen Shit noch holen kann, was vielleicht mal was wert werden könnte und was auch einfach nur schön ist. Ne? Da werde ich auf jeden Fall drüber quatschen. Also Fun mit Funkos wird auf jeden Fall ein Dingy. Und damit sollten wir eigentlich durch sein. Disneyland hat wieder auf bald. Die Vergnügungsparks machen wieder auf. Das heißt, es gibt auf jeden Fall dieses Jahr wieder eine irre Man Cave Vergnügungspark in der Corona-Zeit. Also wir werden auf jeden Fall wieder einige Tests zu Vergnügungstests. Ja, das Wasser war gut, die Waffeln haben ganz lecker geschmeckt. Wir werden wieder ein bisschen über Vergnügungsparks im Sommer reden, also freut euch drauf. Ich bin schon am Planen und Machen und Tun. Ich habe aber im September auf jeden Fall Disneyland gebucht. Ist ja klar, es geht ins Marvel Hotel. The Art of Marvel macht jetzt auf am, ich glaube, 21. Juni. Am 17. Juni öffnet der Park. Und im September bin ich dann wieder für ein paar Tage da und werde natürlich Bericht erstatten. Ich freue mich so unfassbar. Also ich freue mich wirklich so unfassbar. Der Europapark hat auch wieder auf, da kann man jetzt auch wieder Tickets kaufen. Die lassen momentan, glaube ich, 3000 Leute in den Park rein, was unfassbar wenig ist. Also 3000 Leute in den Park ist unfassbar wenig, muss man wirklich mal sagen. Das sollte man sich auf jeden Fall auch in dieser Zeit noch gönnen, wenn man mal nicht ganz so volle Vergnügungsparks erleben möchte. Da habe ich mich jetzt auch schon mal im Juni eingebucht für einen Tag, da freue ich mich schon sehr drauf. Ich muss auch mal raus, ich habe jetzt auch die letzte Zeit nicht so viel gemacht. Corona ist ja eh jetzt irgendwie gerade so ein bisschen, ne, man versucht das jetzt auf die Seite zu schieben und versucht wieder so ein bisschen Alltag zu leben. Viele Leute sind geimpft, ich warte immer noch auf meinen Termin, hoffe aber, dass sich das bald auch ergibt. Und ja, das ist natürlich alles gerade eine wilde Zeit noch und sowas, aber die Leute sehen sich nach Normalität. Jetzt war die letzten Tage, jetzt haben wir hier Restaurants wieder aufgemacht und also Außengastronomie und so. Und es ist auch schon ein bisschen krass, was draußen los ist, ne? Also es ist auch gerade alles ein bisschen wild, aber ich verstehe auch die Sehnsucht nach der Normalität, aber ne, trotzdem möchte ich immer noch mal daran erinnern, dass das noch nicht vorbei ist. Es wurde die letzten Tage da draußen gefeiert, als wäre es vorbei. Das fand ich so ein bisschen, das ist mir ein bisschen zu einfach. Ich will auch selber natürlich, dass es normaler wird und dass ich auch wieder raus kann und dass es wieder irgendwie alles entspannter wird, aber ja, ich hoffe trotzdem, dass ihr alle euren Mittelweg findet, damit cool umzugehen. Ja, ich will gar nicht mehr den Zeigefinger heben und sagen so, ja, aber alle, sondern tragt einfach eure Masken, guckt nach euren Leuten, so denkt dran, es sind noch nicht alle geimpft und gerade wenn ihr jünger seid und noch nicht geimpft seid und ihr euch wieder dann in Herdenverhalten umhertreibt, das ist natürlich auch immer alles ein bisschen dolle. Ich glaube, man muss da noch ein bisschen drauf achten und noch ein bisschen mitdenken, dass da immer noch Leute hinten dran stehen, die noch nicht geimpft sind, die immer noch Probleme haben, ne? Also wir wollen ja irgendwie gucken, dass es allen irgendwie gut geht. Aber es ist trotzdem auch schön, dass man wieder was essen gehen kann und so, ne? Das ist schon wieder für mich was ganz Besonderes. Und Vergnügungsparks gehören da natürlich auch zu. Ist schön, dass es wieder geht und dass es jetzt mit so kleinen Anzahlen geht und alle haben irgendwie Bock und freuen sich drauf. Und Europapark ist irgendwie die ersten 3 Wochen komplett ausgebucht und so seit der Öffnung. Also ist schon heftig gerade, ne? Vielleicht sehen wir uns dort. Wenn wir uns dort sehen, sprecht mich nicht an. Ja, lasst mich bitte in Ruhe und guckt weg. Nein, kommt ruhig zu mir und sagt Hallo. Hallo, die Man Cave ist cool. Du bist cool. Du bist auch cool. Cool. Ciao. Cool. So machen wir es. Aber bevor wir jetzt gleich weitermachen und jetzt endlich mal zu den Reviews kommen, möchte ich noch 2 ganz schnelle YouTube-Tipps raushauen. Und zwar einmal die 3-teilige Doku-Reihe, Doku ist ein bisschen hochgegriffen, 3-teilige Experimentreihe von Marvin zum Thema Hydrohype. Marvin ist ein YouTuber aus dem Umfeld von Aaron Troschke. Aaron Troschke hat eine Show auf Join, die heißt, glaube ich, Achtung Aaron oder Vorsicht Aaron oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist Marvin dort Teil von des Ensembles dieser Sendung und hat dort auch so einen Einspieler gemacht, der dann aber auch auf YouTube gespiegelt wurde und der heißt Hydrohype, Hydrohype geschrieben, ist eine Doku, wo er Leuten, InfluencerInnen hat ihnen ein Produkt angeboten, ein Hautpflegeprodukt, was aber ein Fake war. Er hat eine Fake-Firma gegründet, er hat ein Fake-Management gegründet, er hat Fake-Produkt erfunden quasi, was Hydrohype heißt. Das hat er in kleine Gläschen abgefüllt, die er auf Amazon bestellt hat, hat Sticker drauf gemacht mit Hydrohype, hat Werbung gefälscht, hat einfach Gleitgel reingefüllt, also ganz normales, einfaches Gleitgel, hat das dann da hingeschickt und die haben halt dann da Werbung für gemacht, für ein bisschen Kohle so. Und er wollte damit halt sozusagen zeigen, wie sehr InfluencerInnen beeinflussbar sind, beziehungsweise wie sie ihre Produkte nicht hinterfragen, die sie bewerben, wie sie ihre Fans belügen und sowas. Und das war super interessant. Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, sehr amüsant, wie damit umgegangen wurde und auch gar nicht so sehr vorführen, sondern also auch wenn da Leute genannt wurden, ich habe das sehr empfunden als so, naja, das ist halt ein allgemeines Problem und wir sehen hier zwar Beispiele, aber die Beispiele sind halt irgendwie auch maßstabgebend für ganz viele andere Leute, so die da draußen rumdümpeln und ich finde das immer super wichtig, dass man sich das mal vor Augen führt, wie da eigentlich dumm und schnell Zeug rausgeplappert wird und wie das ja natürlich auch dann von jüngeren ZuschauerInnen einfach schnell nachgeplappert wird. Also das ist ja so skalierbar, das Problem und deswegen war es super interessant, lustig, aber auch trotzdem wichtig, das mal vor Augen sich zu führen, ohne jetzt dabei unfassbar hoch den Zeigefinger zu hieven, sondern ich fand zwar auf einem sehr, sehr guten Niveau und das, was ich jetzt von Marvin vor der Kamera gesehen habe, ich kenne ihn nicht, aber das, was ich von ihm vor der Kamera gesehen habe, fand ich jetzt sehr sympathisch, war sehr unaufgeregt, sehr un-YouTube-haft, schon fast so ein bisschen so, ja, Lausbubenmäßig würde meine Mutter sagen. Ja, so ein bisschen Lausbubenmäßig war der Gute. Naja, auf jeden Fall schöne Grüße an Marvin an dieser Stelle und auch wenn er das nie hören wird und wenn wir uns auch nicht kennen und wahrscheinlich auch nie kennenlernen werden, aber es war ein sehr schönes Video und an dieser Stelle sei es empfohlen. Und im Video vom guten Marvin ist noch eine Person erwähnt worden, über die es jetzt auch einen sehr schönen YouTube-Beitrag gibt, über jemand, der eh bei mir einen Softspot hat, weil ich ihn so abgrundtief hasse, dass ich es fast nicht glauben kann, wie sehr ich den hasse, als hätte er mir persönlich was getan, ist ein Video über Jota. Ich weiß den zweiten Namen nicht mehr. Auf jeden Fall, Tim ist ein YouTuber und Tim wirkt, als wäre er ein bisschen aus dem Rezo-Umfeld. So wie es alles aufgezogen ist, weiß ich nicht. Mein Bauchgefühl sagt mir, er ist aus dem Rezo-Umfeld. Ich bin überhaupt nicht in dem YouTube-Ding drin. Ich bin nur durch dann das Video darauf gestolpert. Ist jetzt relativ frisch. Ging erst vor ein paar Stunden online. Ist ein Video, das sich befasst mit der Zerstörung des Jota. Diese Zerstörung klingt natürlich immer so ein bisschen dramatisch, ja. Julian Reichelt hat das ja mal kritisiert an Rezo, diese Zerstörung von. Ja, ist natürlich eine sehr extreme Wortwahl, aber eigentlich ist das interessant an diesen Zerstörungsvideos ja eigentlich immer nur die Aufzählung von Fakten und die dann sozusagen selber was aushebeln. Und so wie das bei mit der Presse war oder mit anderen Bereichen, so ist es halt auch hier, weil Tim sich gar nicht hinsetzt und irgendwie sagt so, ja, er ist so schlecht und sonst was, sondern er zählt eigentlich nur Fakten auf, die alle nachweisbar sind und wo man weiß, okay, der Typ ist einfach ein Wichser. Das wusste ich zwar alles vorher schon und das meiste davon war auch bekannt, dass es da homophobe Aussagen, dass es extrem frauenfeindliche Aussagen gab in seinen komischen Videos, wo er dann so Alpha-Gen-mäßig irgendwie durch die Kamera läuft und sagt, ja, und ihr Frauen haben drei Löcher und Frauen, also wirklich asozial. Einfach unfassbar. Unterstes Niveau. Und ich frage mich eh schon seit Jahren, wie Menschen wie Jota medial überleben können. Also warum sind die noch im Fernsehen? Warum sind Leute wie er oder Prinz Markus von Anhalt, die ja wirklich, also sie haben ja keinen Mehrwert. Ne? Und das denke ich mir oft bei InfluencerInnen, dass ich mir denke, die haben keinen Mehrwert, aber es gibt ja auch so die haben keinen Mehrwert und sind noch gefährlich. Und ich finde, Jota und Prinz Markus von Anhalt sind ja, also die kann man ja nicht angucken und sagen, ja, das ist wirklich, also wie blöd. Und da wirklich, wie unfassbar dumm und wie unempathisch und wie viel Scheißeimer auf Malle musst du gesoffen haben, um zu sagen, Prinz Markus von Anhalt ist ein sympathischer Typ oder den mag ich. Wie scheiße musst du als Mensch sein, um zu sagen, für den empfinde ich sowas wie Sympathie. Und das gleiche bei Jota, den guckt doch keiner an und denkt sich so, so ein toller Typ. Und auch Frauen, die sagen, ja, aber er ist so schön. Ja, er ist so schön. Von mir aus erfüllt er ein Bild, ein ideales Schönheitsideal, erfüllt er bestimmt durch seine Äußerlichkeiten, weil er halt gut gebaut ist, hat dieses kantige Gesicht, hat diese kleinen Augen, hat die Haare nach hinten gegelt, den 3-Tage-Bart. Natürlich sieht der gut aus, aber es gibt doch Hunderttausende, die genauso aussehen und die nicht komplette Vollversager und Wichser sind. So. Also das ist doch kein Argument zu sagen, der ist so schön. So, jeder Pornodarsteller sieht aus wie der, Alter. Da kann man auch sagen so, yo, dann nehme ich den. Außer vielleicht Egon Kowalski. Aber die meisten Pornodarsteller da draußen kannst du so die am US-Dinger, ey, es gibt tausende mehr Leute an Influencern, also ich rede jetzt bewusst von Influencern, weil ich hier direkt die Männer anspreche, wo man sagt so, yo, die haben das Gleiche, was den Körper angeht, aber die sehen halt aus wie so ein Chippendale. Aber die sind wenigstens sich komplett, also die sind, im schlimmsten Fall sind die charakterlich egal und sind ein bisschen doof. So, ja, ich hab jetzt auch hier so, wie heißt der, Johnny Fragrance oder sowas. So, das sind ja so Leute, ja gut, Johnny Fragrance kratzt auch schon sehr an der Schwierigkeit. Aber so Leute gibt's ja zuhauf, so, ne? Und da kann ich nicht verstehen, also ich war auf der Seite dann, weil ich gucken wollte, ob sich Jota zu diesem Video geäußert hat, was da über ihn durchs Internet kursiert und wo es jetzt auch schon gut sechsstellig Klicks hat in den paar Stunden und ob er sich schon dazu geäußert hat, weil er wird sich bestimmt dazu äußern. Er wird sich natürlich nicht mit Verständnis dazu äußern, sondern er wird sagen so, ja, das ist alles scheiße und alles fake und so, aber wir wissen ja, wie der Typ funktioniert. Also, ne, das ist ja schon seit Jahren, ist ja einem klar, wie der Typ funktioniert. Und da war ich auf seiner Seite und dann habe ich auch gesehen, dass Leute, also es gibt so Leute, denen folge ich, weil ich die noch von früher kenne, ein, zwei Leute aus der Schule und so, und dann sehe ich so die Likes auf dem seinem Profil und da weiß ich, das sind keine ironischen Likes, sondern das sind Likes aus, oh ja, oh, das tut mir so leid mit deinem Hund und so, wenn er sich so weinend fotografiert, was er ja schon ein paar Mal gemacht hat, dass er sich weinend fotografiert und das online stellt. Ist eine wahnsinnig, da merkst du halt so, okay, wie kann das passieren? Wieso liked man jemanden wie diesen Typen? So, das werde ich nicht verstehen. Und um das vielleicht manchen Leuten, die das nicht verstehen, die sagen so, der ist doch nett, der sieht doch gut aus, der ist doch ganz witzig. Wenn man das wirklich über den sagt, dann hat man, also wie gesagt, dann hat man das mal überhaupt, also dann ist der Anspruch an Menschen sehr weit runtergeschraubt, wirklich sehr weit runtergeschraubt. Aber wenn man diese Leute in seinem Umfeld hat, ja, sowas passiert ja, dann gibt's jetzt ein Video dazu, was die ganze Sache nochmal gut zusammenfasst von diesem besagten Tim. Und das zeigt eigentlich nur die Fakten auf und zeigt nochmal wirklich, was an dem Typen alles falsch gelaufen ist und warum der auch nicht nur scheißegal ist und warum der Typ nichts hat, wofür es sich zu lohnt, sein Handy anzumachen, mal ins Instagram zu gucken, sondern warum der auch brandgefährlich ist und warum der über Leichen geht. Und das ist ein gutes Video, an ein, zwei Stellen natürlich überdramatisiert und so, aber am Ende des Tages hat er da bei mir einen echten, also wie gesagt, einen echten Softspot erwischt, weil ich den Typen einfach so furchtbar finde. Und wie gesagt, ich nicht verstehen werde, warum Leute wie er, Prinz Markus von Anhalt oder ein paar andere noch in dieser Liga immer noch da sind, weil ich finde, wenn man sagt, naja, die unterhalten mich ja, also das ist ja immer das Argument, ja, die unterhalten mich, ich weiß schon, dass der scheiße ist, aber der unterhält mich ja, aber wir haben doch so viele Menschen da draußen inzwischen, also so wie es inzwischen hunderttausende Serien und hunderttausende Filme gibt, die uns unterhalten können und hunderttausende Videospiele, gibt es auch inzwischen 100.000.000 Menschen, die uns auch unterhalten und das aber nicht auf so einem gefährlichen, ekelhaften Drecksniveau. Also da gibt es auch inzwischen so eine große Auswahl an Leuten und ich weiß, die Überschneidung zwischen Leuten, die Jota cool finden und Leuten, die diesen Podcast hier hören oder sich mit Sachen beschäftigen, die ich mache, die liegt wahrscheinlich bei 0 bis 3 Personen insgesamt in der Zeit meiner ganzen Karriere. Weil Leute, die mich cool finden, finden nicht Jota cool. Leute, die Jota cool finden, die finden Typen wie mich wahnsinnig uncool. Da wird es keine Überschneidung geben. Aber vielleicht sind 2, 3 von euch dabei, die sagen, ich guck mir den ironisch an und lass da mal ironischen Like da. Und ich finde, das muss auch aufhören. Ich finde, dieses ironische Likes da lassen und ironisch Bestätigung geben, ist auch Bestätigung geben. Es ist auch immer genauso, wenn Leute sagen, ich hasse den und guck mir jeden Tag sein Profil an. Dann ist es ja immer Support. Leute, die ich scheiße finde, und da gibt es einen Haufen Leute, die ich scheiße finde, da gebe ich keinen einzigen Klick in die Richtung. Keinen einzigen. Und ich gehe auch nicht über irgendwelche anderen Server rein und guck mir das irgendwie, ich will das nicht. Ich will doch nicht die Person, die ich hasse, sehen oder hören. Ich will von Leuten, die mich nerven, so wenig wie möglich mitbekommen. Und dazu zählt auch, dass ich auf gar keinen Fall auf deren Profil gehe und denen Klicks gebe. So, und ich finde, ironischer Konsum von sowas muss enden. Wenn wir uns irgendwelche InfluencerInnen angucken, irgendwelche Mädels, die, keine Ahnung, TikTok-Videos machen, wo sie schlecht tanzen, aber dabei halt irgendwie cute aussehen oder sowas, dann ist das ja noch so, yo, die finde ich halt ganz süß. Ne? Das kann ich alles verstehen. Aber so dieses Abgekulte von Personen wie dem, finde ich absolut, es geht gar nicht klar. Und deswegen will ich auch mal sagen, Leute, ironisches Geklicke muss aufhören. Das ist absolut scheiße. Und Leute wie der oder wie Prinz Markus von Anhalt, den muss man jegliche Existenz wegnehmen. Weil die, nicht weil die scheißegal sind, die erzählen ein bisschen Quatsch oder so, sondern die sind brandgefährlich. Die erzählen richtig fieses, dummes Zeug, sind richtige, dreckige, frauenverachtende Müllmenschen. Und denen gehört jeglicher Boden weg und keine Firma sollte mit denen kooperieren. Die sollten keine Aufmerksamkeit bekommen und sollten keinen einzigen Fan haben auf der Welt, wirklich. Das ist nochmal das. Und deswegen guckt euch das Video nochmal an und das kann man ja im Endeffekt auch auf ganz viele andere Leute skalieren, wo man sagt, der hat das gemacht, der hat das gemacht, ne, da gibt's den. Meine 2 Paradebeispiele für sowas sind halt immer Prinz Markus von Anhalt und Jota. Und jetzt gibt es zumindest mal ein Video gegen den einen. Mal gucken, irgendwann wird es vielleicht auch mal ein Video über den anderen geben. Schaut es euch auf jeden Fall an. Gibt es auf YouTube. Die Zerstörung des Jota kann man sich mal raussuchen. Ich kann es euch aber auch nochmal in die Shownotes packen. Ich packe euch beides nochmal in die Shownotes. Ja, dann müsst ihr gar nicht suchen. Ja, guckt ihr nochmal rein. Guckt nochmal bei Marvin rein. Guckt nochmal beim Tim rein. Und ja, schöne Grüße auch an Tim an der Stelle. Whoever you are, my friend. Schöne Grüße. Gut, kommen wir zu Reviews, oder? Hui. Und den Anfang macht heute seit langer Zeit mal wieder eine Videospielverfilmung. Denn, oh mein Gott, Mortal Kombat hat einen neuen Film bekommen. Mortal Kombat bekommt im Jahre 2021 einen neuen Film. Was haben wir uns schon an vielen tollen Videospielumsetzungen von, oder andersrum, von Filmumsetzungen von Videospielen ergötzen dürfen? Was haben wir schon alles erlebt? Street Fighter, Postal, Double Dragon, Super Mario Brothers, ja, einer der grandiosesten Videospielverfilmungen aller Zeiten, muss man wirklich sagen. Großartiger Film. Und viele andere tolle Sachen, die letzten Jahre so, letzten Jahrzehnte so rausgekommen sind. Und Mortal Kombat hat natürlich als eines der dümmsten Videospiele aller Zeiten, weil man sich einfach nur auf die Fresse haut, die Wirbelsäule rausreißt und mit Blut anspuckt, hat natürlich inzwischen schon seine 3. Verfilmung bekommen, weil das einfach sein muss. Ja, wir haben ja eben gelernt, Niveau ist nicht so richtig ein riesengroßes Ding und naja, Mortal Kombat kann dann auch mal 3 Filme bekommen. Also, dass, wenn die Leute Jotta gucken, dann kann man auch sagen, dann kann man auch Mortal Kombat als Film umsetzen. Und ich muss ehrlich sagen, Mortal Kombat als Film gucke ich mir dann doch tausendmal lieber an. Auch wenn es komplett hirnfrei ist. Und natürlich muss das auch, und das ist direkt, das setze ich direkt voraus, alles daran ist Quatsch. Also alles daran ist ja einfach nur Quatsch. Der Film ist umgesetzt von Simon McQuaid, wird es wahrscheinlich ausgesprochen. Simon McQuaid hat davor nichts gemacht, irgendwie nur einen Kurzfilm. Die meisten Leute, die dort mitspielen, hat man irgendwann mal in kleineren Rollen gesehen oder in Martial Arts Projekten. Aber ansonsten ist das alles, es ist alles ein bisschen, es wirkt alles ein bisschen low-budget-esque, möchte ich sagen. So, ja, der Film sieht nicht schlecht aus, aber er sieht auch jetzt nicht übertrieben gut aus. Es ist einfach so ein Ding, wo man sagt, ja, man spürt schon, dass da jetzt nicht die Mega-Budgets geflossen sind. Dann hätte man wahrscheinlich schon einige Rollen ganz anders besetzt, so. Hat man aber nicht. Sondern man hat sich darauf konzentriert, dem trashigen Gewand von Mortal Kombat auch einen großen, trashigen Film zu bauen, wenn man das so will. Die Geschichte ist super simpel. Wir sehen am Anfang die ursprünglichen Charaktere von Sub-Zero und Scorpion, die sich als in ihrer normalen menschlichen Gestalt prügeln und sozusagen der Sub-Zero-Typ, der dann Sub-Zero wird, der tötet dort jemanden, seinen Erzrivalen, der aber vorher noch schnell sein Kind versteckt. Der Sub-Zero-Typ denkt so, ach, okay, ich habe alle besiegt, jetzt bin ich der absolute Superkrieger, los geht's. Haut ab und das Baby überlebt aber und aus dem Baby wachsen weitere Generationen bis zu Cole. Der spielt dann hier und jetzt. Und Cole ist MMA-Fighter, ist da zwar ganz gut drin, aber hat auch eine Familie, kriegt die ganze Zeit irgendwie noch aufs Maul, ist ziemlich am Struggeln, läuft alles so mittelmäßig, auch wenn er ein guter Kämpfer ist. Und irgendwann taucht jemand bei ihm auf und sagt, ey, pass mal auf, es gibt da so ein Turnier und du wirst bald gejagt und das wird ziemlich, ziemlich anstrengend für dich. Die Person ist Jax. Jax kennen wir. Der Schwarze mit den großen Elektroarmen. Und daraus sagt er, du musst jetzt deinen Weg antreten, du musst ein Team zusammenstellen, du musst gegen den Oberbösewicht kämpfen bei diesem großen Match, weil wenn sie das 10. Mal gewinnen, dann gehört ihnen die Weltmacht, keine Ahnung. Irgend so ein Quatsch. Es geht im Endeffekt darum, um es runterzubrechen, man schafft sich irgendeine Fläche, damit halt gut gegen Böse kämpft und dass einfach nur wahnsinnig brutale Kämpfe entstehen. Und darauf basiert das ganze Ding. Und das ist das, was der Film möchte. Der Film möchte uns eigentlich die ganze Zeit nur von Kampfsequenz zu Kampfsequenz werfen, so wie man auch in Mortal Kombat sich von Area zu Area schmeißt und möchte dabei auf einem sehr niederen Niveau unterhalten, auf das man sich natürlich einlässt, weil man weiß, dass man hier einen Mortal Kombat-Film guckt und keinen Arthouse-Film. Ne? Also das muss man sich so ganz klar bewusst sein. Und wer sich dessen nicht bewusst ist, ist ein Heuchler und sagt, also ich habe davon mehr erwartet. Ich habe davon überhaupt gar nichts erwartet. Das ist ein Mortal Kombat-Film. Und ich muss sagen, ich weiß, der Film hat keine guten Kritiken. Und ich weiß, der Film ist sehr dumm. Und wahrscheinlich wäre das auch alles besser gegangen. Und wahrscheinlich sind die Kampfsequenzen ein bisschen zu kurz teilweise dafür, dass die der Hauptfokus sind. Und also gerade so dieser, es gibt so einen Mittelkampf, der so hinleitet, wo man nochmal ein paar Leute sieht. Davon hätte man einfach gerne mehr gesehen. Ja, verstehe ich total und hätte von dem Ganzen auch mehr gesehen. Aber es gibt ein paar Kämpfe, die machen wirklich, wirklich Spaß. Es gibt ein paar Sequenzen, wo man sich kaputt lacht, weil man sagt, ach man, das ist so hohl, das ist so dumm. Wenn hier zum Beispiel Louis Kang zum ersten Mal seinen Hut schmeißt und diese Kreissäge dann und holt dann diesen Drachen da vom Himmel runter und sowas, diese Drachenalte, diese Echsenalte. Also, da sind Szenen dabei, die sind natürlich großer Quatsch, aber genau deswegen macht der Film Spaß. Und ich muss sagen, ja, also ich will über Mortal Kombat, kann ich jetzt gar keine große intellektuelle Review machen oder sagen, oh, jetzt habe ich mir mal Gedanken gemacht und nochmal einen guten Gedanken gehabt. Weil der Film ist so dumm, jeder Gedanke wäre den Film überschätzt. Also man überschätzt den Film, wenn man dem irgendwie mehr Wert geben will, als der Film hat. So, der Film ist absoluter Quatsch. Das ist die Umsetzung von eines der dümmsten Videospiele aller Zeiten. Und dass natürlich dann der Film auch dementsprechend dumm ist, ist ja logisch. Ich wäre enttäuscht, wenn er nicht dumm wäre. Wenn man versucht, dem so eine komische Story reinzuballern und dem irgendwie noch Tiefe zu geben. Ja, das wäre mal interessant, das zu sehen. Aber will ich das am Ende des Tages oder will ich einfach nur einen dummen Film, der mich auf einem dummen Niveau unterhält? Und da muss ich sagen, unterhalten hat er mich sehr gut. So, ich hatte eine gute Zeit mit diesem dummen Quatsch. Dass der Film nicht besonders gut ist, das weiß ich. Aber das weiß ich schon, bevor ich den anmache. Das weiß ich schon, wenn ich einen Trailer gesehen habe. Weiß ich schon, wenn ich das Plakat gesehen habe. Dass dieser Film nicht den Anspruch hat von, keine Ahnung, Filmen, wo wir uns das Maul fusselig drüber zerreden. Sagen wir mal sowas wie, keine Ahnung, jeder Marvel-Film, jeder Star Wars-Film, ja, nehmen wir die großen Teile der Unterhaltung, ja, wir bleiben jetzt im Unterhaltungssektor, wir gehen jetzt nicht in sowas rein wie No Man's Land oder so, sondern wir bleiben jetzt mal ganz kurz bei sowas, wo wir, ja, darüber wird ja auch, über, das sind ja auch nur Entertainment-Produkte, die wirklich auf, sag ich mal, auf Popcorn-Niveau unterhalten wollen, und da wird ja immer so viel reininterpretiert und sonst irgendwas, und bei Mortal Kombat fällt das ja alles weg, das, dieser ganze Pseudo-Intellektuelle und wir müssen nur mal, ja, das, müssen wir, das zählt alles weg. Es ist einfach nur stumpfe Kämpfe, stumpf umgesetzt, jetzt mal im 2021. So sehen sie jetzt aus mit den Computeranimationen von heute. Wir wollen mal sehen, wie Goro sich prügelt. Wir wollen mal sehen, wie Sub-Zero gegen Scorpion kämpft. Wir wollen mal sehen, was heute so geht, wenn Liu Kang seinen Hut schmeißt. Und dafür ist der Film ganz gut. Den guckt man sich wahrscheinlich in seinem Leben noch irgendwann mal, maximal ein zweites Mal an, wenn man irgendwie betrunken auf einer Party ist und sagt so, hey, wir wollen mal lachen. Ich hätte den Film gerne im Kino gesehen, sage ich ganz ehrlich, weil ich glaube, mit vielen dummen Leuten im Kino hätte der sehr viel Spaß gemacht, wenn alle sich kaputt gelacht hätten. Wenn du nur so Leute hast, die das dann ernst nehmen oder so, ist ein bisschen doof, weil das ist das, was der Film überhaupt nicht will. Dieser Film wird einfach nur ganz stumpf unterhalten und alles vielleicht ein bisschen mit dem Augenzwinkern, so nach dem Motto so, ey Leute, wir haben es wirklich gemacht, wir haben nochmal Mortal Kombat verfilmt. Versteht ihr das? Wir haben Mortal Kombat verfilmt. Und alle sind so, ja, das ist komplett dumm, dass ihr das gemacht habt. Danke. Deswegen, von meiner Seite aus, kann man sich angucken, erwartet nicht so viel. Ich hatte eine gute Zeit. Ich privat persönlich, Max Nikolas Maria von zu N, hatte eine gute Zeit. Und ich kann euch den empfehlen. Und gar nicht so unähnlich ist es tatsächlich mit Army of the Dead gelaufen, dem neuesten Zombie-Film von Zack Snyder. Ich mag ja Zack Snyder irgendwie ganz gern. Der macht nicht alles richtig, aber ich finde auch nicht, dass er diesen Ruf als der neue Michael Bay verdient hat, weil er schon wesentlich mehr richtig macht und auch eigensinniger macht, als Michael Bay das macht. So, Michael Bay ist ein Action-Gigant, der seine Filme mit Werbung vollstopft und die dadurch kaputt gehen, an Ecken und Enden und ganz schlimme Plots schreibt. Zack Snyder macht auch ein paar Sachen sehr unbeholfen, aber Zack Snyder hat zumindest ein Gefühl für Bilder, hat ein Gefühl für Inszenierung, hat gute Teams und hat auch schon ein paar geile Dinger gemacht. 300, Watchmen, jetzt den Snyder Cut von Justice League. Also da sind schon ein paar Sachen dabei, die man mag, die man gerne guckt. Der erste Dawn of the Dead von ihm war auch cool. Naja, und jetzt hat er Army of the Dead gemacht, ein Zombie-Film für Netflix, den es dort seit dem letzten Freitag gibt. Den könnt ihr euch umsonst reinziehen. Es geht 2,5 Stunden und es ist eine ganz simple Story. Es geht eigentlich nicht mehr darum, dass die Zombie-Apokalypse in Vegas ausbricht, sondern das Ausbrechen wird eigentlich schon im Intro abgehakt. Und die Stadt ist jetzt abgeriegelt. Sie ist auch schon ein paar Jahre in diesem Zustand. Die Helden des Ganzen, die dieses Containermeer, also es wird dann so mit so Containern zugemacht, die da rausgekommen sind, unter anderem einer von denen wird gespielt von Dave Bautista. Der ist aber inzwischen einfach nur, hat zwar ein Bundesverdienstkreuz bekommen, arbeitet aber in einem Burgerladen und ein paar andere Leute, die da mitgewirkt haben, auch. Naja, und auf jeden Fall diese Szene oder dieser Einstieg soll uns schon sagen, so, das Problem ist schon lange bekannt. Also das Problem ist jetzt nicht, dass es ausbricht und dass es weitergeht, sondern die Zombies sind in Vegas und that's it, so. Und die sind da eingeriegelt und eigentlich muss da keiner mehr rein und man will jetzt eine Atombombe draufschmeißen, weil man sagt, hey, bringt eh alles nichts mehr, lass uns doch einfach am 4. Juni eine Atombombe draufwerfen, so sozusagen als Feuerwerk. Und ist doch cool, dann ist Vegas halt weg, aber scheiß drauf und naja. Auf jeden Fall Ocean's 11-Szenario. Denn Mr. Tanaka meldet sich bei der Rolle von Dave Bautista, wo keine Ahnung hat, wie der heißt im Film. Aber ich glaube, das bei den meisten Rollen vergessen wir das eh, wie das ist. Und er sagt, du, pass mal auf, da ist noch ein Safe. Und dieser Safe, in dem sind 200 Millionen Dollar drin, die sind natürlich weg, wenn die Stadt dann kaputt gebombt wird. Geh da doch mal hin und hol die. Stell dir doch mal ein Team zusammen. Und dann macht er das. Also dann geht Dave Bautista, stellt sich ein Team zusammen aus verschiedenen Leuten. Die eine kann Helikopter fliegen, der andere ist ein Safe-Knacker, einer ist besonders gut mit den Waffen und so weiter und so fort und stellt sich da dann so ein bisschen seine Ocean's 11 zusammen und begibt sich dann dort rein. Und eigentlich ist das der Plot, dass sie da reingehen sollen und das Geld holen. Also Ocean's 11 meets Zombies. So, es ist ein Heist-Movie in einem Zombie-Szenario. Und dies kultige Szenerie des Ganzen ist halt das komplett abgefuckte Las Vegas, was natürlich auch mit Zombie-Showgirls, mit irgendwelchen Zombie-Elvissen und sowas, ne, spielt, also mit dieser ganzen Las Vegas-Thematik. Und es gibt auch als absolutes Highlight einen weißen Tiger von der Siegfried und Roy Show, der ein Zombie-Tiger ist. Das ist natürlich, also allein dafür ist dieser Film schon einfach sehenswert, weil man sagt so, diese Idee ist ja so bananas. Also das ist doch genau das, was wir wollen. Und Army of the Dead, erstmal Matthias Schweighöfer spielt mit und ich muss an dieser Stelle lobende Worte an Matthias Schweighöfer richten, Matthias, wenn du das hörst, keiner von den Leuten, die heute erwähnt wurden, hört irgendwas. Auch Dave Bautista, gutes Ding. Nein, ich bin ja kein Riesenfan von Matthias Schweighöfer, ne? Also ich mag den so als Typ sogar ganz gern, finde aber alles, was der macht an Kunst, an Musik, an Filmen, finde ich scheiße. Aber ich mag den Typen trotzdem. Ist nicht wie bei Till Schweiger, den ich angucke und denke, du bist einfach nur ein Wichser, sondern Matthias Schweighöfer habe ich immer Sympathie für. Aber ich finde halt seine Werke nicht so geil. Und ich finde, in dem Film ist er halt cool, weil er halt so, er spielt Dieter, den etwas nerdigen, queren Safe-Knacker, der so ein bisschen ängstlich ist und die ganze Situation nicht so ganz rafft. Aber der macht das irgendwie cool und den finde ich da sehr sympathisch drin. Und naja, es wird unfassbar viel mit Klischees gedealt. Der Film erzählt sich, sage ich mal, so mittelmäßig sauber. Eigentlich bringt auch alles nichts. Also der Film hört auf, man ist so, für was hat das jetzt eigentlich? Eigentlich hat nichts in diesem Film irgendwas gebracht, so. Es gibt überhaupt kein Erfolgserlebnis. Aber am Ende des Tages ist das alles egal, weil der Film halt durch seine Schrägheit besticht, so. Weil der Film halt, auch da ist es halt wie bei Mortal Kombat. Ich gehe da dran mit dem Anspruch, ich gucke jetzt einen sehr dummen Film. Und ich gucke nicht einen anspruchsvollen Zombie-Film. Es gibt ja durchaus Filme wie 28 Days Later oder sowas, wo man sagt, die haben noch eine gewisse Gesellschaftskritik und die funktionieren ganz anders. Aber Zack Snyder inszeniert mal wieder einen Zombie-Film. Ist doch klar, dass Zack Snyder das macht mit, ja, einfach nur viel Krawumms und Quatsch. So. Und das ist die Erwartung, die ich an diesen Film habe. Und die gefällt mir gut und dann gefällt mir auch der Film ganz gut. Also es ist natürlich kein Meisterwerk. Wir reden natürlich nicht von einem Meisterwerk, aber wir reden davon, dass wir uns darüber bewusst sind, dass wir Quatsch gucken. Und auf Quatschebene habe ich schon viel, viel, viel Schlimmeres gesehen. Quatschfilme gibt's viele. Viele, viele Quatschfilme gibt's. Und viele schlechte Quatschfilme auch. Aber ich finde, das ist ein guter Quatschfilm. Also genauso wie Mortal Kombat irgendwie ein guter Quatschfilm ist. Es sind keine Filme, von denen wir Wunder erwarten dürfen. Oder wo wir uns jetzt an... Also es gab eine Review im Spiegel, die den Film gesagt, wo sich die Leichenberge der Zombies dann irgendwie häufen und sagen, das erinnert uns an dunkle Kapitel der Zeit. Aber das ist ja schon wieder viel zu viel Anspruch an das eigentliche Thema. Also das ist doch schon immer in Zombiefilmen passiert. Und Zombiefilme waren doch auch schon immer, klar hatten Zombiefilme auch schon Gesellschaftskritik, aber Zombiefilme waren in erster Linie auch richtig krass stumpf. Und ein stumpfer Actionfilm mit einem sehr präsenten Thema, also mit einem sehr, ja, schon sehr mainstreamiges Thema, ne, durch Walking Dead, durch World War Z, durch all das, was die letzten Jahrzehnte im Zombie-Genre so passiert ist, auch sowas wie Zombieland oder so. Ich glaube, in der Hinsicht kann man sich den gut angucken, der unterhält einen gut, das Las Vegas-Setting ist frisch, ich mag das gern, ich mag die Kombination aus Zombies und Las Vegas. Da wäre in vielen Hinsichten noch mehr gegangen. Da hätten ein paar bessere Dialoge drin sein können, da hätten noch ein paar coolere Szenen drin sein können, da hätte bestimmt auch noch sogar mehr mit der Las Vegas-Thematik gespielt werden können. Aber ich finde, gerade das Vegas-Thema, ne, das muss ja groß wirken. Und wenn du das Thema Vegas nimmst und setzt da Zombies rein, also da musst du schon Budget haben. Und zumindest kann man davon ausgehen, dass Snyder das hat und dass er auch das Auge dafür hat, damit was zu machen. Und das merkt man im Film an. Der kann sehr viel Spaß machen, weil er einfach sehr gut mit dieser Szenerie dealt. Und deswegen hatte ich damit Spaß. Ist es ein guter Film? Natürlich nicht. Hat er Spaß gemacht? Ja, hat er. Und manchmal ist es halt einfach nur das. Genauso wie Mortal Kombat. Manchmal ist es einfach nur der stumpfe, dumme Spaß. Und aktuell komme ich mit sowas ganz gut klar. Momentan habe ich dafür ein Öhrchen. Ich bin kein riesiger Trash-Fan. Ich mag das nicht, wenn Leute sagen, ja, den musst du sehen, der ist so trashig, der Film. Dann bin ich so, yo, mich interessieren Trash-Filme. Ein Scheiß interessieren mich. Trash-Filme interessieren mich wirklich ein Scheißdreck. Aber ich finde, dass der Film Spaß gemacht hat. Und das ist doch auch was Feines. Und deswegen guck mal rein, den gibt's jetzt auf Netflix, Army of the Dead. Und wenn wir von Netflix reden, dann müssen wir natürlich nochmal ganz kurz über The Mitchells vs. The Machines reden. Ein Animationsfilm, der seit ein paar Wochen auf Netflix rumgeistert, der sehr, sehr, sehr viel großes Lob bekommen hat. Und viele Leute haben auch mich angeschrieben und meinten so, warum habt ihr in eurem Kosmos eigentlich noch nicht darüber geredet? Und das ist eine gute Frage. Warum haben wir eigentlich noch nicht darüber geredet? Weil ihn, glaube ich, noch keiner von uns gesehen hat. Keiner von uns hat sich diesen Film angeschaut, bis vor letzte Woche, wo ich mir den dann endlich reingezogen habe. Und das ist ein Film von den Leuten, die Into the Spider-Verse gemacht haben, einen der besten Spider-Man-Filme, die es jemals gab. Toller Animationsfilm, sollte man gesehen haben, unbedingt. Und die auch den Lego-Movie gemacht haben, den ich ja auch für sehr, sehr, sehr großartig halte. Und zwei der wichtigsten und eigensinnigsten Animationsfilme der letzten 5, 6, nee, wann, der erste Lego Movie kam 2014, ne? Das ist schon wieder 7 Jahre her, krass. Naja, also dann schon auch in den letzten 10 Jahren zwei der wichtigsten Animationsfilme gemacht haben. Und die haben jetzt einen neuen Film gemacht, der sich um eine Familie dreht, die ganz eigensinnig ist. Der Vater ist irgendwie so sehr technisch, nicht technisch versiert, ist eher so ein Jäger und so jemand, der viel im Wald macht und irgendwie sich sein eigenes kleines Haus irgendwann mal gebaut hat aus Holz und so, also ein richtiges Haus, in dem er noch leben kann, der sehr naturverbunden ist. Seine Tochter ist ganz großer Fan des Filmemachens, er hat da gar keinen Zugang zu, sie will, seit sie klein ist, eigentlich Filme machen und kriegt jetzt sozusagen ein Studium an so einer ganz tollen Uni. Sie hat so einen kleinen, nerdigen Bruder, der sich so für Dinosaurier begeistert, der überhaupt nicht mit Mädchen umgehen kann. Und das Ganze wird noch begleitet von so einer Mami, die so die typische Hausfrau ist, aber die auch so ein bisschen, die so ein bisschen die Familie zusammenhalten will, aber auch so den typischen Hausfrauen-Charme verfällt. Und dazu haben sie noch einen Hund, der nicht richtig gerade rausgucken kann, der schielt in zwei verschiedene Richtungen. Und eigentlich, als sie gerade die Tochter wegfahren möchten an diese Uni, beziehungsweise als sie dorthin fliegen will, sagt der Vater so, weil sie sich immer nur streiten und die Mutter sagt dann Vorschlag und sagt so, pass mal auf, lass uns doch ins Auto steigen, lass sie doch dahin fahren so. Und dann überraschen sie sie halt und sie rastet natürlich komplett aus, weil sie dann diese Woche davor, wo alle sich kennenlernen und miteinander feiern, verpasst und das pisst sie halt an und sie freut sich doch schon so doll, weil auch Mädchen ist, das sie interessiert und so. Naja, und auf jeden Fall fährt diese Familie dann auf einen Roadtrip, der sehr, sehr lustig in Szene gesetzt ist, mit sehr, sehr viel lustige Szenen. Und parallel dazu sehen wir einen Handlungsstrang über ein Apple-artiges Unternehmen, das sagt, es gibt jetzt so den Nachfolger des Smartphones, und zwar so Roboter, die sozusagen einem die Arbeit abnehmen. Da gibt es dann so einen übermotivierten Typen, der dann irgendwie so ein Steve Jobs-artiger Typ, der sagt so, ja, Handys sind ausgedient und stellt dann halt auf so einer fancy Apple-Pressekonferenz, auf so einem Panel stellt er dann diese Roboter vor. Und die flippen aber dann noch auf dieser Pressekonferenz aus und wollen sozusagen die Menschheit ins Weltall schießen und machen sozusagen die Menschen sich unterwürfig und sammeln überall auf der Welt die Leute ein in solchen Containern und wollen die halt einfach ins Weltall schießen, wollen sagen so, ja, ihr seid eh nichts wert und tschüss. Und die einzigen, die da irgendwie durchkommen, durch einen Zufall, sind halt die Mitchells, die das dann halt irgendwie, die in so eine rettende Rolle kommen und die dann sozusagen einen Roadtrip dahin unternehmen, um die Welt zu retten gegen die Maschinen. Und das ist der Plot grob erzählt und dabei entsteht einer der ideenreichesten, süßesten Animationsfilme, die ich wirklich seit sehr, sehr langer Zeit gesehen habe. Ich meine, ich separiere da immer so ein bisschen, weil ich finde, das, was Pixar macht, wenn wir jetzt mal Soul betrachten, der ja Anfang des Jahres, Ende des Jahres 2020 rauskam, zu Weihnachten kam der raus, ist auf Disney Plus. Ist ja einer meiner Lieblingsanimationsfilme, wo ich wirklich sage, so, boah, der war wirklich, 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 wirklich krass gut. Pixar macht einfach einen anderen Job. Es ist fast nicht mehr messbar mit anderen Filmen, Animationsfilmen. Deswegen grenze ich das so ein bisschen aus. Aber das, was ich da gesehen habe, war wirklich beeindruckend, weil ich sehr, sehr viel gelacht habe. Also es gab viele, viele Szenen, in denen ich sehr laut auf der Couch gelacht habe. Der hat so viele schöne Ideen, der ist so schön inszeniert, der hat so viel Herz, diese Familie funktioniert so süß zusammen, der hat so einen schönen Animationsstil und dieses Reingezeichnete, was immer noch passiert, so was ein bisschen diesen Charme von ihren Filmen wiedergibt, von der Tochter, die ja auch diese Filme selber dreht, das ist alles sehr, sehr, sehr liebevoll gemacht und das ist wirklich seit langer Zeit mal wieder so ein Film, wo ich sage, da stimmt fast alles, tolle Idee, trifft auf tolle Bilder, trifft auf ganz viel Herz und erzählt einfach in 2 Stunden eine sehr sweete Geschichte. Man kann sogar aus dieser Geschichte noch viel mehr machen, also man hätte das wahrscheinlich sogar als Serie aufziehen können. Man hätte sagen können, okay, da kann man wirklich auch Kapitel draus machen und das Ganze auf 10 Stunden strecken. Aber es tut auch gut, mal wieder einen Film zu sehen, der einfach auf 2 Stunden komprimiert ist, der natürlich dann nicht alles, ich glaube, man muss auch manchmal seine Sehgewohnheit aus Serien wieder abstellen, dass man weiß, Stories können sich zu viel Zeit nehmen, Stories können auch mal nur in 2 Stunden stattfinden und dann muss auch das reichen und der hat sehr viel Spaß gemacht, den kann ich euch sehr empfehlen, den gibt's auch auf Netflix, damit habt ihr zumindest mal wieder einen wirklich sehr guten Film, also wo wir auch wirklich sagen können, das ist ein sehr guter Film, Mitchell vs. the Machines ist sehr, sehr gut und Army of the Dead ist ein okayer Film, auf den man sich einlassen muss, aber der dann auch Spaß machen kann. Aber Mitchell versus The Machines, da gibt es eigentlich gar nichts dran zu diskutieren. Das Ding ist großartig geworden. Und deswegen große Empfehlung von mir. Schaut euch den mal an. Der ist wirklich für die ganze Familie was. Und das meine ich so, da könnt ihr die ganze Familie mit von Fernseher nehmen und alle werden eine gute Zeit haben. Ja, das mal wieder als kleine Netflix-Tipps. Und dann würde ich sagen, kommen wir mal zu Reviews für Games. Und da würde ich jetzt erstmal jemanden zu Wort kommen lassen, denn Biomutant ist draußen in diesen Tagen, am 25. erschienen. Und war so ein Spiel, auf das alle sehr lange, sehr viel gewartet haben. Das habe ich vor ein paar Jahren auf der Gamescom angespielt und war so, ja, das könnte ganz cool werden. Cool, ja. Und die letzten Jahre war die Stimmung sehr positiv für Biomutant. Alle waren so, ach ja, das könnte cool werden und super und so ein bisschen Zelda-mäßig, Ocarina of Time, Breath of the Wild-mäßig, ja, ne, super toll. Und als ich den Code bekommen habe, war ich richtig so, oh krass, ja, ich darf schon spielen, 3 Wochen vor Release, mega cool, geil, voll Bock drauf. Und dann habe ich es angemacht, installiert, die ersten 2 Stunden gespielt und war so, hä, okay, das aber dann ging die 3. Stunde rum und dann war ich so, was ist jetzt das Biomutant, auf das wir alle gewartet haben, ist ja furchtbar. Und dann war ich mir super unsicher, ob ich irgendwas falsch sehe. Und dann habe ich meinen Kumpel Kuro, von dem ich wusste, er macht auch gerade den Test, angeschrieben und habe gesagt, sag mal, Biomutant, du spielst es da auch gerade. Was sagst denn du eigentlich? Und er war so, das ist so schrecklich. Und dann habe ich gesagt, gut. Und ich habe irgendwann abbrechen müssen, weil ich es nicht mehr ertragen habe. Deswegen kommt die Review des heutigen Tages zu Biomutant von Kuro, Christian Kurowski von Game 2, ein geschätzter Freund und Kollege, den ich sehr, 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 sehr mag. Ich freue mich sehr, dass er heute mal wieder was hier einspricht und ja, dann würde ich sagen, Mats ab, hier ist Kuro.
Ja, hallo lieber Max, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des Man Cave Podcasts. Ja, ich habe in der letzten Zeit sehr viel Biomutant gespielt für meinen Beitrag, der demnächst bei Game 2 laufen wird. Und ich habe mich wirklich, wirklich drauf gefreut. Ich habe mich wirklich drauf gefreut, denn es wurde ja 2017 angekündigt, quasi aus dem Nichts, im Rahmen der Gamescom und es war da. Und es sah irgendwie cool aus. Und auch in den Jahren darauf, immer wenn irgendwie etwas zu Biomutant zu sehen war, sah es eigentlich immer sehr vielversprechend aus. Und auch jetzt, vergangene Woche, als der Explanation-Trailer rauskam, sah Biomutant wieder echt vielversprechend aus. Das Problem ist, ich habe jetzt Biomutant gespielt und kann sagen, dass das Open-World-Action-Adventure oder Action-Rollenspiel alles andere als gut ist. Und es hat sehr, sehr viele Gründe tatsächlich. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ja, fangen wir vorne an. Also, die Inszenierung ist mehr als durchwachsen. Die Art und Weise, wie ja, die Zwischensequenzen einfach aussehen. Das ist so ja, dilettantisch. Ja, es passt schon eigentlich dilettantisch, denn man sieht die Zwischensequenzen und denkt sich, ja, okay, für einen Platzhalter in der Pre-Alpha wäre das ganz nett, aber in einem fertigen Spiel ist das seit, keine Ahnung, 20 Jahren nicht mehr zeitgemäß. Also gar keine Dynamik oder Spannung, die da in den Zwischensequenzen vermittelt wird. Auch so in Momenten, wo man eigentlich denkt, ja, storymäßig passiert ja eigentlich gerade relativ viel, aber mich lässt das halt einfach heftig kalt. Die Story ist auch alles andere als mitreißend. Es möchte so gern so ein bisschen in diese The Legend of Zelda Breath of the Wild Richtung gehen. So nach dem Motto, hier eine große freie Welt, du kannst machen, was du möchtest, du hast ein Ziel, aber wie du das erreichst, bleibt mehr oder weniger dir überlassen. Und ein Explanation Trailer wird ja auch so ein bisschen der Vergleich vom Entwickler dazu gezogen zu The Legend of Zelda. Aber es ist auch, es erreicht es halt einfach nicht. Es ist wirklich, wirklich dramatisch, fast schon. Man könnte jetzt natürlich sagen so, ja, die Story und die Inszenierung ist nicht cool, Kuro. Aber das ist ja auch halb so wild in einem Open-World-Spiel, was ja quasi so als Sandkasten fungiert, wenn das Gameplay dafür Spaß macht. Und auch hier muss ich sagen, dass Biomutant sehr viele Federn lässt. Auch auf fundamentaler Ebene. das Quest-Design ist repetitiv, es wiederholt sich. Überall, in jedem Bereich, in dem man sich bewegt. Sei es bei den Hauptquests oder den Nebenquests, die halt oftmals einfach nur aus, ja, finde x Anzahl von Gegenständen bestehen. Es gibt andere Quests, aber die sind auch einfach super lahm. Die sind super lahm, ja, wenn sie präsentiert, trifft man einen NPC-Charakter und er sagt so, oh, ja, hier übrigens, ich habe gehört, da drüben, oh, da könnte etwas Schlimmes passieren. Und du gehst da hin und es ist dann so, okay, ich kümmere mich hier, ich muss da hin, kurz ein super seichtes Rätsel lösen. Ah, die Quest ist vorbei. Cool, danke für die Zeit. Man bekommt auch anfänglich gar nicht den Drang, die Welt zu erkunden. Etwas, was ja The Legend of Zelda Breath of the Wild echt gut macht. Startest das Spiel und schon im Title-Screen wird gesehen, hier, das ist die Welt. Schau dich um. Mach, was du willst. Nachdem man dann vom Plateau runter ist, was ja das Tutorial-Gebiet ist. Aber selbst auf dem Plateau, wenn dir die einzelnen Aspekte des Spiels erklärt werden, hast du ja schon den Drang, einfach zu erkunden. Und das kommt bei Biomutant am Anfang oder in den ersten Stunden gar nicht auf. Weil A, im Tutorial ist man in einem sehr schlauchartigen Gebiet unterwegs, in einem Bunker. Und selbst wenn man rauskommt, hat man nicht dieses, boah, hier, schau dich um. Sondern du startest ganz unten auf der Karte, du kriegst stetig und ständig Quest-Updates, mach das, geh als nächstes hierhin, mach das, kümmere dich darum. Und das Spiel will am Anfang gar nicht, dass du dich umschaust. Sagt es dir auch gar nicht. Und das ist sehr, sehr schade. Es macht so ein bisschen den Eindruck, als wärst du irgendwie in so einem Vogelnest und du wirst als Küken rausgestoßen, um fliegen zu lernen, aber vorher kriegst du noch so eine 200-seitige Anleitung in die Hand gedrückt. So lernt man fliegen. Das Gameplay ist halt auch... Das Problem an Biomutant ist, es hat so viele coole Ideen, aber die Umsetzung, es krankt halt einfach so dermaßen an der Umsetzung. Sei es das Kämpfen, das so ein bisschen in die Batman Arkham-Richtung geht, aber auch kein sich nicht knackig genug anfühlt. Die Angriffe haben keinen Wumms. Das Ausweichen ist so ein bisschen schwammig. Die Hitboxen der Gegner und deine Hitbox, also das, wie du getroffen wirst oder in welchem Rahmen du getroffen werden kannst, ist auch nicht immer so ersichtlich. Und auch wenn das Kampfsystem mit dem Nahkampfaktionen und Fernkampfaktionen, man kann Kombos freischalten und ja so Psi- und Biogenetik-Attacken, was so mehr oder weniger Magie ist, das sieht auf dem Papier sehr gut aus, aber wenn man es dann spielt, fühlt sich das leider nicht gut an. Das Crafting ist nett, weil man quasi aus Teilen, die man in der Welt findet, seine Waffen komplett anpassen kann. Nicht nur optisch, sondern auch von der Funktion. Oder man baut sich direkt komplett neue Waffen. Aber auch hier hat man nie so das Gefühl, dass man sagt, so ja, hier, ich möchte unbedingt für diesen speziellen Gegnertyp eine extrem gute Waffe haben. Mit, keine Ahnung, vielleicht einem speziellen Schadenstyp. Man macht sich einfach irgendwas und dann sieht man, oh, das macht gut Damage und dann ist das Thema auch gegessen. Die Welt ist wirklich schön, also das ist das, was ich dem Spiel gebe, nachdem ich dann irgendwann mal gesagt habe, so ja, ich will jetzt aber mal wirklich schauen, was diese Welt so zu bieten hat, dann kann man schon durchaus belohnt werden. Also es gibt schön designte Orte und man muss sich das echt so ein bisschen selber rauspicken, aber bis man zu diesem Punkt kommt, hat man so viel erlebt, was leider echt ernüchternd ist, dass das halt auch nicht mehr quasi den Karren aus dem Dreck zieht. Und so ist Biomutant halt echt leider für mich eine ziemliche Enttäuschung geworden, was schade ist. Ich meine, man kann natürlich sagen, ja, aber Kuro, das Team ist ja nicht groß, da sind irgendwie 15 Leute, die daran gearbeitet haben, die waren vorher bei Avalanche, haben Mad Max bzw. die Just Cause-Reihe gemacht. Aber letztendlich messen die sich ja selber oder nennen sie ja die Spiele, an die sie gemessen werden wollen. Beziehungsweise kommt der Vergleich dadurch halt auf und da zieht halt Biomutant einfach echt den Kürzeren. Ich könnte noch super lang darüber reden, wie NPCs nicht auf Quests eingehen oder wo halt einfach Quests entstehen, ohne dass du in irgendeiner Form Kontext bekommst. Ich könnte noch darüber sprechen, dass es einen Erzähler gibt, der gefühlt immer so super platte Pseudo, also so Pseudo-Wandspruch-Tattoo-mäßige Sprüche abhält, der jeden NPC quatscht, was dazu führt, dass die Gespräche super langwierig werden, so pseudo-esoterische Gespräche geführt werden, ohne dass da mal irgendwie zum Punkt gekommen wird. Ja. Biomutant ist echt schwierig. Jetzt habe ich wieder schlechte Laune. Danke, Max, dafür. Deswegen verabschiede ich mich an dieser Stelle. Macht's gut. Euer Kuro.
Ja, das war der wunderbare Christian Kurowski und es tut mir sehr, sehr, sehr leid, dass er jetzt schlechte Laune hat, aber man muss dazu sagen, Christian hat auch gerne mal schlechte Laune. Ja, der ist schon, auch Kuro schon dafür bekannt, auch öfter mal eine Fresse zu ziehen. Was einfach auch so ein Relikt aus alten Tagen ist, weil ich ehrlich gesagt Kuro schon seit Jahren nicht mehr schlecht gelaunt erlebt habe. Also früher öfter, aber die letzten Jahre gar nicht. Immer, es ist immer so ein Ding, wenn so Leute das so ein paar Mal hatten früher und auch damit so gespielt haben in ihrer alten Zeit bei Lead Time oder sowas und das überträgt sich dann so. Und dann denkt man, er ist immer schlecht gelaunt. Stimmt gar nicht. Kuro ist immer, wenn ich ihn sehe, ein Sonnenschein. Muss man mal ganz unironisch sagen. Ich mag Kuro sehr gern, deswegen schön, dass er da war. Ja, ihr habt es gehört. Biomutant ist auf jeden Fall nichts geworden. Ja, Kuro erklärt das alles sehr gut, sehr ausführlich. Im Endeffekt alles, was er genannt hat. Ich finde auch, was er auch sagte, es fühlt sich an, als hätte man, also vor 20 Jahren hätte man das vielleicht noch durchgehen lassen. Und das ist so ein bisschen mein Punkt die ganze Zeit auch gewesen. So vor 17, 18 Jahren auf der PlayStation 2 wäre das tatsächlich wahrscheinlich ein okayes Spiel gewesen, weil war da einfach Storytelling und Bewegung und sowas irgendwie noch alles ein bisschen unbeholfener und ein bisschen holpriger war. Aber es hat sich sehr, sehr viel getan. Und ne, wenn wir jetzt von, gerade wenn wir dann das Spiel, was so ein bisschen als Vorbild agiert, nämlich Breath of the Wild nehmen, dann müssen wir sagen, wenn wir von einem Breath of the Wild-Klon reden, dann sehen wir natürlich Immortal Phoenix Rising, sehe ich da als deutlich stärkeres Spiel, also braucht man gar nicht drüber reden, dass Immortal Phoenix Rising einfach ein saugutes Spiel ist, was saugut funktioniert. Das toll aussieht, das ein schönes Tempo hat, das ein gutes Kampfsystem hat, das viele schöne Rätsel hat, das viel zu entdecken hat. Immortal Phoenix Rising war für mich eine der Überraschungen des letzten halben Jahres so. Und da, das kann man wirklich dann als Breath of the Wild nicht Konkurrent, aber inspiriert nutzen oder sagen, das ist so ein Klon davon, der aber gut funktioniert. Das kann man über dieses Spiel überhaupt nicht sagen. Biomutant gibt einem keine Sekunde das Gefühl von Atmosphäre. Es erzählt sich holprig, es spielt sich holprig, es kämpft sich holprig, es ist alles daran ist holprig. Die Grafik sieht nicht schön aus. Ich habe es auf der Xbox Series X gespielt. Ich weiß jetzt gar nicht, auf was es Kuro gespielt hat, aber ich bin überhaupt nicht davon angetan oder motiviert, da irgendwas weiterzuspielen. Ich bin nach 4 Stunden bin ich so, ey, ich habe alles gesehen gefühlt, lass mich ja in Ruhe, ich habe keinen Bock mehr. So, das Leben ist zu kurz für schlechte Videospiele. Und deswegen scheitert Biomutant für mich auf ganzer Linie. Ich habe gesehen, dass das M-Magazine, X-Maniac, 88% gegeben hat, wo ich mich wirklich ernsthaft frage, ob Reviews doch wieder eingekauft werden, neuerdings. Weil das kann nicht sein. Also man muss in seinem Leben einfach seit 20 Jahren kein Videospiel gespielt haben, um das gut zu finden, finde ich. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe unfassbare Angst, dass das Ding irgendwie viel zu große Wertungen kriegt, weil ich dann alles anzweifle, was ich die letzten Jahre so wahrgenommen habe im Review-Bereich. Und also alles, was man so hintenrum mitbekommen hat von Leuten, die es auch gespielt haben, ist überall die Meinung gleich. Alle sagen, es ist eher scheiße geworden. Ich bin gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass auch ein paar verirrte Geschmacksnerven das richtig gut finden, aber ich kann euch, wenn ihr auf mich hört und was hier in diesem Podcast passiert, und wir können natürlich nicht Rücksicht auf alle nehmen, wir können nur sagen, wir finden es scheiße und das ist das, was ihr wollt. Ihr wollt eine klare Meinung zu filmen, eine klare Meinung zu spielen. Wir finden es scheiße, ich finde es scheiße, Kuro findet es scheiße. Es ist ein furchtbares Spiel, lasst da auf jeden Fall die Hände von. Es gibt nichts daran, was sich zu lohnt, sich das zu zocken. Es ist einfach nur nervig und deswegen bitte vertraut mir da. Oder guckt irgendwann mal rein, guckt euch ein Let's Play an oder sowas, aber ich glaube fest daran. Ich glaube fest daran, dass wir uns alle an die Hand nehmen können und können sagen, Biomutant ist wirklich schrecklich. Es wird einige Leute sagen, die sagen dann, ja, es ist ja nicht so schlimm, wie du gesagt hast. Aber das ist auch kein Indiz dafür, dass es dann am Ende des Tages gut ist. Es ist dann nur vielleicht nicht so schlimm, wie ihr erwartet habt. Aber das ist für viele Leute dann immer so ein, ja, aber dann ist es ja doch gut Ding. Nein, ist es nicht. Nur weil es nicht 0% ist, sondern vielleicht 30%, ist es nicht 100%. Ne? Also es steht dann immer noch mehr im Bereich des Negativen als im Bereich des Positiven. Keine Ahnung, nutzt eure Zeit für was Besseres. Wie gesagt, Mass Effect ist draußen, Wild at Heart ist draußen, Resident Evil kam letztens raus. Es passiert gerade so viel Schönes auf dem Videospielmarkt und investiert da eure Zeit besser. Oder guckt doch mal rein in das Wunderbare, denn da haben wir auch ein kleines Team, aber die, Schuster, bleibt bei deinen Leisten mäßig, die machen es richtig. Und zwar ist das neue Larry jetzt endlich für Konsole erschienen, und zwar Larry's Wet Dreams Dry Twice. Ist aus einem deutschen Studio von Assemble. Und die haben auch schon das erste gemacht, also das, wie hieß es nochmal, Wet Dreams Come True? Nee, keine Ahnung. Irgendwas mit Wet Dreams. Alles immer Zweideutigkeiten, immer alles ein bisschen drüber. Larry ist wieder da. Das Larry vor ein paar Jahren, was wir letztes Jahr auf der Konsole gespielt und besprochen haben, auf der Xbox, war wirklich eine Überraschung für mich im Point-and-Click-Sektor. Vor allem, weil das ja eigentlich als sehr, sehr schwierig gilt, jetzt in den heutigen PC-Ansätzen, wie man so ein Spiel schreibt und wie man heute an sowas rangeht, das ist ja schon anders. Und eigentlich funktioniert so eine Figur wie Larry in den 80ern heute gar nicht mehr. Larry Laffer ist komplett überholt. Man hat aber einen Weg gefunden, damit sehr schlau zu dealen, ihm viele, viele schöne Gegenpole reinzubauen. Trotzdem darf er sich noch ein bisschen austoben. Trotzdem ist dieses Anzügliche noch drin. Und alles funktioniert geschlossen in sich. Und das erste war super. Das zweite ist auch super. Es ist fast eigentlich, es ist eine nahtlose Fortsetzung. Es erzählt die Geschichte von Larry, der jetzt auf die Suche nach Faith geht, die im ersten Teil ja verschwunden ist. Nach dieser Explosion auf der Insel, er soll dann zwangsverheiratet werden, haut dann aber ab, auf der Suche nach Faith, kommt dann auf so eine komische Hotelinsel, da ist so eine Art Fire-Festival passiert. Also es sind wieder viele Zitate an die Popkultur drin, viele Zitate an, was die letzten Jahre so passiert ist, dass das Fire-Festival dort quasi eine Erwähnung findet, ist sehr, sehr lustig und dort quasi komplett aufgegriffen wird, ist gaggig. Es gibt natürlich wieder ganz viele popkulturelle Referenzen. Jo hat wieder die Hintergründe gemalt. Die Witze sind wieder, teilweise sind sie plump, teilweise sind sie sehr schlau. Sie heben sich ganz gut auf. Es ist alles auf einem sehr, sehr guten Niveau. Und am Ende des Tages kriegt man einfach wieder ein sehr sympathisches, gut lokalisiertes kleines Point-and-Click-Adventure auf den Tisch gelegt, mit dem man einfach seine gute Zeit hat. Und da man sich hier nicht überhebt und nicht übernimmt und nicht sagt, wir müssen jetzt noch mehr und noch 3D und hier und da, sondern dass man einfach sagt, ja, das erste hat auch gut funktioniert, lass uns das zweite doch einfach genauso machen. Lass uns doch einfach weitermachen damit. Das ist doch super, ist doch eine super Formel. Muss ich sagen, das ist ein zeitloses Konzept in einer zeitlosen Optik, die man, was man wahrscheinlich noch über 5 Teile, wenn man will, rausstrecken kann. Also man kann das Ding noch locker weitermachen. Das zweite macht nichts falsch, was das erste richtig gemacht hat. Und dementsprechend macht's vielleicht noch so ein paar kleine Mechaniken. Es spielt sich auf der Konsole jetzt noch ein bisschen angenehmer als das letzte Mal. Sie haben noch so 2, 3 kleine Mechaniken verbessert. Ansonsten muss ich sagen, es macht Spaß zu rätseln. Es ist teilweise ein bisschen knifflig, das war es beim ersten auch. Ich würde nicht sagen, dass es schwieriger ist, aber es ist schon ordentlich knifflig an manchen Stellen. Weil das ja auch immer so ist in Point and Clicks, manchmal kriegt man einfach den Hinweis nicht richtig oder kann den nicht so richtig für sich kanalisieren, wo der jetzt eigentlich hin soll. Manchmal ein bisschen schwierig. Naja, und ja, ich muss sagen, ich hatte eine sehr gute Zeit. Wenn man das mag, wenn man das erste mochte, mag man auch das zweite. Wenn man das erste nicht mochte, mag man auch das zweite nicht. Ich glaube, es macht absolut Sinn, das erste zuerst zu spielen. Einfach, weil die Story ist auch nahtlos ineinander übergehen, aber auch einfach, weil man jetzt nicht das Gefühl hat, irgendwie so, okay, das ist so ein bisschen veraltet in der Technik und das hier ist schon ein bisschen neuer, sondern die sind sehr gleich. Also die hätten noch am gleichen Tag erscheinen können damals. Da gibt es keine großen Unterschiede. Aber das macht gar nichts, weil Point-and-Click-Adventure sind im besten Falle zeitlose Klassiker. Sollte eh jedes Videospiel sein. Aber Point-and-Clicks haben es da wahrscheinlich noch ein bisschen leichter, ja, weil die nicht so ein Tempo haben, weil die Steuerung auch nie so kompliziert ist. Ja, so heute ein Element. Resident Evil 2 im Original war damals ein Klassiker, ist heute auch noch ein Klassiker, aber ein Klassiker, den man sehr schlecht nachholen kann, weil die Steuerung einfach, weil wir anderes gewohnt sind. Point-and-Clicks sind immer gleich, ja. Mit dem Controller sind sie natürlich noch ein bisschen anders, aber im Endeffekt immer so rumsuchen mit der Maus drüber, das ist schon relativ easy. Und Larry geht einen ähnlichen Weg, oder geht den gleichen Weg wie jedes gute Point-and-Click-Adventure. Das Einzige ist überraschend, dass er regelmäßig Sex hat. Das tatsächlich, das ist ja eigentlich nicht so üblich bei ihm. Aber er hat schon zweimal Sex. Er hat schon zweimal Sex. Das ist schon viel. Viel für Larry. Also, das ist die einzige Änderung. Larry hat Sex. Das ist doch auch, da freuen wir uns aber auch für ihn. Da hauen wir ihm doch mal ganz doll schön sagen, Larry, das ist doch einfach mal ganz gut, dass es für dich so gelaufen ist. Ja, schön. Schön, dass es für ihn klappt und dass er so die Formel für ihn aufgeht. Ja, das ist eigentlich alles, was man über Larry wissen muss. Wir hatten einen sehr schönen Stream letztens, da waren dann auch tatsächlich Leute aus dem Team zu Gast. Das wussten wir gar nicht. Die haben einfach in unseren Stream reingeschaltet und haben dann irgendwie mal kurz Hallo gesagt und die Leute konnten auch ihnen Fragen stellen und wir haben uns irgendwie so über den Chat und ich habe geredet in dem Chat, wir haben so ein bisschen kommuniziert. Sie haben danach sogar noch irgendwie gesagt, hey, du hast das schön gemacht, viel Spaß mit dem Spiel und sowas und da kriegst du ein kleines Paket von uns und kannst noch ein bisschen weiterspielen. Also, war sehr, sehr lieb und deswegen nochmal danke. Also, es ist auch ein sehr kleines, liebes Team. Die gucken noch wirklich nach den Leuten der Community. Ich meine, ich habe da keine Connection hin. Ich kenne nur Jo, der die Hintergründe gemalt hat. Der macht ja auch immer die ganzen Nukular-Cover und so. Und dass da dann jemand zu uns kommt und nochmal reinschaut und sowas, so einen kleinen Stream, das ist halt schon auch süß, ne? Deswegen, das ist schon sehr, sehr cool. Naja, das kann ich euch auch empfehlen. Und mehr soll es heute auch gar nicht sein. Es war jetzt wirklich wieder viel Stuff, ne? Wir hatten viele Reviews, Mortal Kombat, Mitchells vs. Machines, Army of the Dead, Larry und natürlich Biomutant, ja? Also hier ist allerhand wieder passiert. Und das ist viel Zeug, was ihr euch mitnehmen könnt, mit dem ihr euch die Zeit vertreiben könnt bis zur nächsten Ausgabe von The Man Cave. Jetzt machen wir aber erstmal Feierabend. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit. Passt auf euch auf. Wir hören uns in 2 Wochen wieder, damit Ausgabe 51. Mal sehen, was da alles drin sein wird. Und jetzt erstmal großer Kuss an euch. Schönen Tag noch und bis bald. Ciao.